SRF 3.
In Zürcher Bordelle nur noch mit Ausweis. Der Kanton verschärft die Corona-Schutzmaßnahmen und die Kontrollen. Erneut scheitert eine SVP-Initiative an der Urne. In der Partei fragt man sich, ob die SVP thematisch zu einseitig unterwegs ist. Und jahrelang nichts oder kaum Steuern bezahlt, wie pikant die Enthüllungen zu Donald Trumps Steuerdaten sind. Info 3 am Montag mit Mario Sturni. Abstand halten und Sex, das braucht schon etwas Fantasie. Und so macht Corona auch nicht Halt vor dem Rotlichtmilieu. In der Stadt Zürich etwa mussten vor einem Monat 50 Frauen in Quarantäne nach einem positiven Covid-Test bei einer der Frauen. Genau deswegen verschärft die Zürcher Kantonsregierung jetzt die Schutzmaßnahmen. Bordelle und Prostituierte müssen nicht nur die Kontaktdaten der Freier erfassen, sondern auch kontrollieren, ob die Angaben denn auch wirklich stimmen. Außerdem beschränkt der Kanton Zürich die Zuwanderung für ausländische Prostituierte. Christoph Brunner.
Sicherheitsdirektor Mario Fehr musste heute im Zürcher Kantonsparlament verschiedene Fragen zu den Corona-Schutzmaßnahmen im Prostitutionsgewerbe beantworten. Und während dieser Erklärung platzierte er den Hinweis, die Kantonsregierung wolle den Zugang zum kantonalen Sexgewerbe wegen Corona zusätzlich erschweren.
Das Migrationsamt erteilt EU-EFTA-Angehörigen neu aus Gründen der öffentlichen Gesundheit keine Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligungen für die Ausübung der Prostitution.
Das sei faktisch ein Berufsverbot für ausländische Prostituierte, kritisierte SVP-Politiker Valentin Landmann, der als Rechtsanwalt viele Kunden aus dem Sexmilieu vertritt.
Diese Praxis trifft durchwegs Frauen, die im legalen Bereich in Sexclubs arbeiten.
Dabei habe es in sämtlichen legalen Sexclubs der Schweiz noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben, so Landmann. Der bekannte Fall aus der Stadt Zürich von Ende August habe sich nämlich in einem illegalen Etablissement ereignet.
Wir sollten nicht auf die draufhauen, die sich an die Schutzkonzepte halten und die in diesem Sinne auch das Möglichste tun, die Gesundheit von sich und von den Gästen zu schützen.
Auch Rebecca Angelini kritisiert die neue Praxis des Zürcher Migrationsamts massiv. Sie ist Sprecherin der Vereinigung Pro Corée, die sich seit 20 Jahren für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt.
Es scheint immer mehr, dass Corona als Vorwand genommen wird, um die legale Sexarbeit weiter einzuschränken, oder? Weil also jetzt diese Einschränkung scheint mir komplett unverhältnismäßig in Anbetracht der wenigen Fälle. Und ich bin der Meinung, die Maßnahme ist brandgefährlich in Bezug auf die Gesundheitsprävention.
Denn es besteht die Gefahr, dass ausländische Prostituierte nun einfach illegal in der Schweiz anschaffen.
Die müssen ja irgendwie überleben. Und in der Illegalität ist dann die Gefahr von Ansteckungen noch viel größer.
Sie hoffe, sagt Rebecca Angelini, dass die neue Corona-Praxis des Zürcher Migrationsamts angefochten werde. Und tatsächlich, Milieuanwalt Valentin Landmann hat heute bereits angekündigt, er werde juristische Schritte gegen die Anordnung der Zürcher Sicherheitsdirektion einleiten.
Und jetzt ist Danielle Hubacher da. Sie hat die Nachrichten des Tages und zuerst eine in Anführungszeichen erfreuliche Nachricht zu den Corona-Zahlen.
Ja, das BAG meldet von Freitag bis heute Morgen 782 neue Fälle. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt laut SRF-Data bei 335 Fällen und das sind 20% weniger Fälle als in der Vorwoche. Seit Freitag sind zwei weitere Personen in der Schweiz im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und jetzt ins Tessin. Bundesrat Ignazio Cassis war heute in seiner Heimat unterwegs und hat sich mit Kantonsvertretern aus dem Tessin und Graubünden getroffen. Das Thema war die Förderung der Mehrsprachigkeit, also vor allem der italienischen Sprache. Die Idee? Ein Austauschprogramm im Bereich der Berufsbildung. Laut Cassis sollen Lernende und junge Berufsleute in beiden Kantonen Berufserfahrungen sammeln können. Ziel sei, dass die jungen Schweizerinnen und Schweizer miteinander nicht Englisch, sondern eben Französisch oder Italienisch sprechen. Eine Arbeitsgruppe soll nun ausarbeiten, wie das Programm konkret umgesetzt werden kann.
Info 3 Abend.
Masseneinwanderungs-Minarett- oder Ausschaffungsinitiative. Diese Vorlagen brachte die SVP alle durch. Aber diese Erfolgswelle von früher scheint vorbei. Gestern scheiterte mit der Begrenzungsinitiative erneut eine Vorlage der Partei. Erfolge sollen neue Themen bringen. Diese Forderung ist nicht neu und sie wird lauter und kommt nicht nur von der Parteibasis, sondern immer mehr auch von Nationalrätinnen und Ständeräten und sogar von Mitgliedern der Parteileitung. Inlandredaktor Ivan Santoro.
Das deutliche Nein zur Begrenzungsinitiative ist ein weiterer Tiefschlag für die SVP. Dass sie mit ihrem Kernthema Migration und Europa erneut eine Niederlage einfahren musste, schlägt aufs Gemüt der Mitglieder der einst erfolgsverwöhnten Partei. Es brauche wieder Erfolge und um diese zu erhalten, müsse man sich breiter aufstellen, heißt es von verschiedenen Parteiexponenten. So sagt der Berner SVP-Ständerat und Kantonalparteipräsident Werner Salzmann.
Die grösste Partei der Schweiz muss sich ganz klar um die Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger, das ist die AV und die zweite Säule, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und das zweite Thema ist auch die Sicherheitspolitik und das dritte Thema ist die Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik.
Auch Ständerat Alex Kuprecht aus der SVP-Hochburg Schweiz findet, man sei zu einseitig unterwegs.
Es gibt niemand, der sich der Sozialversicherungen annimmt in der Geschäftsleitung. Es gibt niemand, der sich der Krankenversicherung annimmt in der Geschäftsleitung.
Deshalb hat Kuprecht klare Vorstellungen, was der neue SVP-Präsident Chiesa jetzt zu tun hat.
Ich erwarte von Marco Chiesa, dass jetzt vor allem diese Themen, also die ganze Krankenversicherungsgeschichte, die ganzen Sozialversicherungen, jetzt auch in der Geschäftsleitung vermehrt ins Zentrum rücken wird, dass er auch diese Stimmen, die sich schon lange in diesen Bereichen bewegen und immer sich wieder versucht haben einzubringen, vermehrt Gehör schenkt.
Auch Salzmann ist überzeugt, die SVP habe genügend kompetente Leute für Themen wie Sozialwerke, Verteidigung oder Landwirtschaft. Man müsse diese jetzt nur von der Parteispitze entsprechend in Position bringen, damit sie eben auch wahrgenommen würden. Dem pflichtet auch die Thurgauerin Diana Gutjahr bei. Man habe seit den letzten Wahlen genügend neue Köpfe in der Partei, welche sich um die vernachlässigten Themen kümmern könnten, sagt die SVP-Nationalrätin.
Und deshalb ist es wichtig, dass man sich jetzt mit diesen Personen zusammensetzt und schaut, welche Themenfelder wie, wer und wann bearbeiten kann.
Migration und Europa sollen klar zentrales Thema bleiben. Aber die größte Partei im Lande müsse sich eben um mehr als das kümmern, sind sich alle Befragten einig. Nur bei Kritik soll es aber nicht bleiben. Der Berner Kantonalpräsident Werner Salzmann lässt Taten folgen.
Wir im Kanton Bern machen im Moment eine Umfrage bei der Basis, wo wir eben diese Themen, die unsere Leute beschäftigen, wissen wollen. Und wir machen dann einen entsprechenden Antrag an die Schweizerische Partei.
Der Druck auf den neuen SVP-Präsidenten Marco Chiesa steigt also, die Partei breiter aufzustellen und neue Köpfe aufzubauen.
Info 3 Abend.
Wer was verdient oder wie viel Steuern bezahlt, das ist für die meisten Privatsache. Nicht so für US-Präsidenten, denn wer in dieses Amt will, macht in der Regel freiwillig seine Steuerdaten öffentlich. Anders bei Donald Trump, er hat das stets abgelehnt. Entsprechend groß jetzt die Aufregung, denn die New York Times hat von einer anonymen Quelle Trumps Steuerdaten erhalten für die Jahre 2000 bis 2017. Und die sollen zeigen, Trump gibt sich zwar gerne als Geschäftsmann und Milliardär, Einkommensteuern hat er aber in der Zeit wenig oder sogar keine bezahlt. Nur hat das Folgen für den Präsidenten oder prallt es wie vieles zuvor einfach an Trump ab? Die Analyse von USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Gesehen hat die Steuererklärungen von Donald Trump bisher niemand außer den New York Times. Das Medienhaus schützt damit seine Quelle. Diese habe rechtlich Zugang zu den Steuerunterlagen von Trump gehabt, heißt es bloß. Verifizierbar sind die Recherchen der New York Times also nicht. Deshalb konnte Präsident Trump gestern die Enthüllungen als Fake News erstmal beiseite wischen. Und trotzdem hat das Leak Sprengpotenzial. Morgen findet die erste Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden statt. Für Trump eine Chance, das Ruder herumzureißen, denn er hinkt in Umfragen hinterher. Doch die Publikation seiner Steuererklärungen gibt nun Joe Biden scharfe Munition. Im tiefsten Krisenjahr seit der großen Depression in den 30er Jahren müssen viele die Dollar zusammenkratzen, um die Steuern zu bezahlen. Doch der milliardenschwere Präsident bezahlt keine oder fast keine Einkommenssteuern, laut den New York Times. Trump konnte Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr einnehmen, aber zugleich seine Einkommenssteuern drücken, indem er Verluste aus seinen rund 500 Unternehmenseinheiten abschrieb. die Trumpsche Steueralchemie als Sinnbild der Ungleichheit in den USA ein wahres Geschenk für die Demokraten und Joe Biden. Neu ist die Vermutung nicht, dass der Präsident ein Steuerjongleur ist. Er selber gab es während des Wahlkampfs vor 4 Jahren zu. Weil ich schlau bin, trumpfte er auf. Doch nun liegen Zahlen auf dem Tisch. Zahlen, die zudem vermuten lassen, dass das Unternehmensimperium des Präsidenten wackelig ist. Die ausgewiesenen Verluste sind, immer laut den New York Times, schwindelerregend. Hinzu kommt ein persönlicher Schuldenberg von über 400 Millionen Dollar. 300 Millionen Dollar soll er in den kommenden 4 Jahren zurückbezahlen müssen. Die Enthüllungen der New York Times können dem Image von Präsident Trump in einem empfindlichen Moment schaden, einen guten Monat vor den Präsidentschaftswahlen. In dem vermutlich äußerst knappen Rennen spielt es eine Rolle, wer ein paar tausend Wähler oder Wählerinnen gewinnen oder auch nur entmutigen kann, zur Urne zu gehen. Und jenseits des Wahlkampfgetöses, jenseits seiner Präsidentschaft, braut sich für Donald Trump ein anderes Unwetter zusammen. Die Steuerunterlagen sind nämlich das fehlende Puzzleteil in strafrechtlichen Ermittlungen der New Yorker Staatsanwaltschaft. Kein Wunder haben Präsident Trump, seine Verteidiger und das Justizministerium alles unternommen, um eine Aushändigung der Steuererklärung zu vermeiden. Doch das Leak ließ sich letzten Endes nicht verhindern.
Ist Ihnen Gorleben ein Begriff? Gorleben, das steht für die deutsche Anti-Atommüllbewegung. Und zu Gorleben gibt's heute News, Daniel.
In der Gemeinde Gorleben in Niedersachsen gibt es ein Atommülllager. Die Idee war, dort auch ein Endlager für hochradioaktiven Abfall zu installieren. Doch daraus wird nichts. Nach mehr als 40 Jahren Kampf dagegen wird unter das Kapitel Gorleben ein Strich gezogen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat eine Liste mit rund 90 Standorten präsentiert, die aus geologischer Sicht in Frage kommen. Nicht auf der Liste ist der Salzstock Gorleben. Seit dem Entscheid Ende der 70er Jahre, dort ein Endlager für radioaktive Abfälle einzurichten, wurde Gorleben zum Symbol der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Und nun noch die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.304 Punkten plus 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 0,799 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 66. Das Wetter in der Nacht gibt es von Westen her Regen. Morgen ist es zuerst verbreitet nass, später gibt es Aufhellungen bei 15 Grad. Im Süden, dort ist es sonnig bei 20 Grad.
Das war Info 3 News und die Analysen dazu zweimal täglich auf Radio SRF oder jederzeit im Internet unter srf.ch/audio. Die Ergebnisse heute: Daniel Hubacher, Juliette Schild und Mario Storni.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.